Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Gesamtthema Die Bibel in der Vogelschau. Es geht um die sieben Bündnisse und die sieben Heilszeitalter. Der Apostel Paulus sagt in seiner Rede an die Ältesten von Ephesus in Milet, Apostelgeschichte 20, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das war also für Paulus ganz wichtig, dass man nicht bei gewissen Themen oder gewissen Themenreihen stehen bleibt, sondern den gesamten Heilsplan, Ratschluss Gottes predigt, verkündigt. Und diesen gesamten Heilsplan wollen wir in der Übersicht heute anschauen. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, müssen wir einige Dinge in der Einleitung klären. Die Einleitung ist also nicht sehr kurz, sondern sie umfasst vier Abschnitte. Und erstens möchte ich etwas sagen zum Aufbau der Bibel. Und dann zweitens geht es um die Einteilung der Heilsgeschichte in Heilszeitalter. Und drittens schauen wir uns dann den Zusammenhang zwischen den Bündnissen und den Heilszeitalter an. Und schließlich geht es im Punkt 4 um die Grundstruktur eines Heilszeitalters. Nun also zuerst ganz kurz zum Aufbau der Bibel. Wir fangen also ganz vorne, ganz elementar an. Die Bibel besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, das Alte Testament, ist eine Sammlung von 39 Büchern, geschrieben in der Zeit von Mose bis Malachi, das heißt 1606 bis 420 vor Christus. Das Alte Testament weist von Anfang an, von 1. Mose bis Malachi, hin auf den kommenden Erlöser, den Messias. Das Alte Testament ist also der Teil der Verheißung, der Messias wird kommen. Und schließlich, vor 2000 Jahren, kam Jesus Christus und erfüllte über 300 Prophezeiungen auf den Messias hin, durch sein Kommen. Seine Nachfolger, die Apostel und die von ihnen anerkannten Propheten Gottes, schrieben das Neue Testament, bestehend aus 27 Büchern, in der Zeit von 32 bis 100 nach Christus. Das Neue Testament zeigt die Erfüllung, der Messias ist gekommen. So gibt es also das Verhältnis von Altem und Neuem Testament wie das Verhältnis von Verheißung und Erfüllung. Die Bibel ist ganz einzigartig. Es gibt kein Buch wie die Bibel, denn sie beschreibt die ganze Weltgeschichte von Anfang an. Es beginnt mit der Schöpfung, mit der Entstehung des Universums und der Erde im Anfang. Weiter zeigt die Bibel die ganze zeitliche Entwicklung bis schließlich zur Vollendung, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde, eine neue Schöpfung machen wird. Und alles in diesem Zeitpfeil dazwischen, zwischen der ersten Schöpfung bis zur Neuschöpfung, wird beschrieben durch Altes und Neues Testament. Aber ganz zentral darin steht eben das Kommen von Jesus Christus und sein Erlösungswerk, sein Kreuz. Das Alte Testament weist auf ihn hin und das Neue Testament verdeutlicht, wie sich das alles erfüllt hat. Also ganz wichtig, das Zentrum der Bibel von Anfang bis zum Schluss ist Jesus Christus. Die Bibel besteht ferner aus sieben Teilen. Also Altes und Neues Testament, diese Zweiteilung, das ist einfach die gröbste Einteilung. Aber das Alte Testament wurde schon im Judentum eingeteilt in erstens Gesetz, die 5 Bücher Mose, dann die Propheten, dazu gehören eben auch die vorderen Propheten, da zählt man im Judentum bereits Josua, Richter, Samuel und so weiter, und die späteren Propheten, das sind dann die eigentlichen Prophetenbücher wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die 12 kleinen Propheten. Und der dritte Teil in der hebräischen Bibel wird genannt die Psalmen oder einfach die Schriften. Dieser dritte Teil beginnt eben in der hebräischen Bibel mit den Psalmen. Und so nennt man im Alten Testament, nennt man im Judentum das Alte Testament Torah, Gesetz, Neviim, Propheten und Ketuvim, die Schriften, die eben mit den Psalmen beginnen. Die Reihenfolge in der hebräischen Bibel ist ein bisschen anders als die, wie wir sie in den deutschen Übersetzungen gewohnt sind. Das ist nicht tragisch, man muss es einfach wissen. Und diese Einteilung in Gesetz, Propheten und Psalmen finden wir durch den Herrn Jesus bestätigt in Lukas 24, Vers 44. Das Neue Testament besteht aus 4 Teilen. Da kommt nämlich als Teil 4 der gesamten Bibel der Teil mit den Evangelien. Der Jesus sagt in Johannes 14, 26, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Und das hat sich niedergeschlagen in der Abfassung der Evangelien. Dann kommt die Apostelgeschichte als das Buch des Zeugnisses der ersten Christen. Und so hat der Herr Jesus vorausgesagt in Johannes 15, 26, wenn der Heilige Geist kommt, wird er von Christus zeugen. Und dieses Zeugnis hat sich in der Apostelgeschichte, der einzigen vom Heiligen Geist inspirierten Kirchengeschichte, niedergeschlagen, als 5. Teil der Bibel. In Johannes 16, Vers 13 kündigt der Herr Jesus an, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird er die Gläubigen in die ganze Wahrheit einführen. Und diese Wahrheit finden wir entfaltet in den Briefen der Apostel und Propheten im Neuen Testament. Und schließlich hat der Herr Jesus angekündigt, in Johannes 16, Vers 13, am Schluss, das Kommende wird er euch verkündigen. Das hat sich ganz speziell niedergeschlagen in der Abfassung der Offenbarung als 7. Teil der Bibel. Nun sehen wir, ganz im Zentrum dieser 7 Teile stehen die Evangelien, die das Kommen des Herrn Jesus in diese Welt und sein Erlösungswerk am Kreuz darstellen. Das, was eben immer zentral gesehen werden muss, wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen, so wie sie von Gott her gemeint ist. Nun, nach diesen Vorbemerkungen über die Einteilung der Bibel gehen wir zu zweitens über Einteilung der gesamten Heilsgeschichte in Heilszeitalter. Nun ist das für manche Christen etwas sehr Kritisches. Denn es gibt viele, auch bibeltreue Christen, die sagen, das ist falsch, wenn man die Heilsgeschichte in mehrere Abschnitte einteilen will. Es gibt einfach das Alte und das Neue Testament, fertig. Wenn man die Heilsgeschichte in verschiedene Abschnitte einteilen will, so ist das nichts anderes als Dispensationalismus. Und das ist so eine spezielle, kann man sagen, Ideologie von gewissen Bibellesern, und das ist hauptsächlich erfunden worden von einem E.N. Darby, John Nelson Darby im 19. Jahrhundert, ein damals sehr bekannter und einflussreicher Bibellehrer. Nun, stimmt das? 2 Verse aus der Bibel schauen wir jetzt an, und damit können wir die ganze Argumentation gegen die Dispensationen, ich werde noch genauer erklären, was das ist, eben diese Heilszeitalter, zerschlagen. In Epheser 1, Vers 20 sagt der Apostel Paulus, er, Gott, setzte ihn, Christus, zu seiner Rechten. Und dann Vers 21, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, griechisch Aion, sondern auch in dem Zukünftigen. In diesem Vers, Epheser 1,21, spricht Paulus also über zwei Zeitalter. Dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Das griechische Wort Aion bedeutet Zeitalter, Zeitlauf, Welt, aber auch Ewigkeit. Es entspricht genau dem hebräischen Wort Olam, das eben auch Zeitalter oder Ewigkeit bedeutet. Und so können wir also sagen, in dieser Stelle werden zwei Zeitalter unterschieden. Und zwar genauso wie die Rabbiner im Judentum das von Alters her auch tun. In den rabbinischen Schriften findet man diese grundlegende Einteilung in Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter, und Ha'olam Haba, das zukünftige Zeitalter. Und damit meint man die Zeit, wenn der Messias kommt, um als König hier auf Erden zu herrschen. In Frieden und Gerechtigkeit. Das Neue Testament bestätigt also, dass diese rabbinische Einteilung in Ha'olam Hazeh und Ha'olam Haba korrekt ist. Und nicht nur in dieser Stelle, wie wir gleich sehen werden. Aber noch etwas zu dem Wort Aion. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man bedenkt, dass Aion Zeitalter und auch Ewigkeit bedeuten kann. Wann kann man denn sicher sein, dass im Neuen Testament wirklich ewig gemeint ist und nicht nur Zeitabschnitt oder Periode? Nun, das geht auf mehr als eine Möglichkeit. Es gibt nämlich noch ein anderes Wort, das Adjektiv Aionios. Das kommt 70 Mal im Neuen Testament vor. Und das bedeutet immer ewig. Das bedeutet nie für ein Zeitalter. In 2. Korinther 4 wird Aionios so dargestellt, dass es der Gegensatz ist von zeitlich. Der Apostel Paulus sagt, wir schauen nicht auf das, was zeitlich ist, sondern auf das, was ewig ist. Aionios. Also dort ist Aionios das Gegenteil von zeitlich. Was ist das Gegenteil von zeitlich? Etwas, das nie aufhört. Und wenn man sagen will, also die ewige Pein, die ewige Bestrafung der Gottlosen, dann kann man also das Wort Aionios gebrauchen. Das macht der Herr Jesus in Matthäus 26, Vers 46. Und da spricht er in einem Vers über die ewige Pein, Aionios, und das ewige Leben, Aionios. Und es ist auch da klar, wenn die ewige Pein nicht ewig wäre, dann wäre auch das ewige Leben nicht ewig. Aber es gibt noch eine Möglichkeit. Schon im Hebräischen war ja die Schwierigkeit da mit Olam. Wann bedeutet Olam ein Zeitalter und wann bedeutet es wirklich ewig? In jeder Sprache kann man sich eindeutig ausdrücken. Jede Sprache hat ihre Mittel, um alles zu sagen, was man sagen will. Und wenn sie wirklich nicht da sind, dann kann man sogar durch Neukonstruktionen kann man das ausdrücken. Aber ewig sagt man dann so, le olmei olamim, in die Zeitalter der Zeitalter. Das ist im Hebräischen der eindeutige Ausdruck für ewig ohne ein Ende. Und nun, das wurde im Neuen Testament genauso übernommen aus dem Hebräischen. Das Neue Testament ist ja sehr stark vom Hebräischen gefärbt, obwohl es griechisch ist. Und dort steht dann für absolut ewig, eis aionas ton aionon, in die Zeitalter der Zeitalter, dann ist es eindeutig immer, immer, immer und ewig. Und auch da wieder in der Offenbarung wiederholt, wird die ewige Verdammnis mit diesem Ausdruck bezeichnet. Also wer sagen möchte, es gibt keine ewige Verdammnis, das Wort Aion ist eben nicht ewig, dem muss man sagen, die Sache ist eindeutig. Der Ausdruck in die Zeitalter der Zeitalter bedeutet absolut ewig. Und wer das nicht annehmen will, der widerspricht Gottes Wort und nicht einfach der Grammatik. Gut, das nur so als kleiner Exkurs. Jetzt geht es aber eben um Zeitalter, dieses Zeitalter, das zukünftige Zeitalter. Jetzt sehen wir in Matthäus 12, Vers 32, in einem ganz anderen Zusammenhang sagt der Herr Jesus, und wer irgendein Wort reden wird wider den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber irgend wider den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter, Aion, noch in dem zukünftigen. Auch der Herr Jesus selber benutzt diese rabbinische Einteilung und bestätigt sie als Sohn Gottes, dass diese Ausdrucksweise korrekt ist. Markus 10, Vers 29, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen. Und in dem kommenden Zeitalter, Aion, ewiges Leben. Also auch da die Einteilung, diese Zeit und das kommende Zeitalter. Lukas 18, Vers 29 ist einfach eine Parallelstelle, wo wir diesen Ausdruck wieder haben. Der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter, Aion. Nun können wir also die Heilsgeschichte schon mal so einteilen. Hier haben wir das Kreuz und dann kommt das gegenwärtige Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Da haben wir also zwei Zeitalter. Nun gehen wir weiter, einen Schritt weiter. In Epheser 1, Vers 10 spricht der Apostel Paulus über das tausendjährige Reich. Und er nennt es dort die Fülle der Zeiten, weil es eben die ganze Heilsgeschichte krönend hier auf Erden abschließen wird. Und da steht in Epheser 1, Vers 10, was Gott geplant hat, für die Verwaltung, griechisch Oikonomia, der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Nun sagt also Paulus, im Blick auf die Fülle der Zeiten hat Gott geplant, dass Christus alles beherrschen wird, alles, was hier auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Und diese Fülle der Zeiten mit ihrer speziellen Einrichtung, eben Christus wird alles beherrschen, das nennt Paulus die Verwaltung, die Oikonomia der Fülle der Zeiten. Was bedeutet Oikonomia? Das bedeutet Haushaltung. Oikos, Haus, Nomos, Gesetz, also Hausgesetz. Nicht wahr? In jedem Haushalt gibt es bestimmte Regeln. Und die muss man einhalten. Übrigens auch als erwachsene Kinder. Ja, sonst könnten sie ausziehen, oder? Also man muss sich einfach an die Regeln des Hauses halten. Von Haushalt zu Haushalt sind die Regeln nicht genau gleich. Es gibt viele Übereinstimmungen, aber es gibt auch Unterschiede zum Leidwesen der kleineren Kinder. Die denken, der darf ja, und warum darf ich nicht? Ja eben, weil in unserem Haushalt gilt diese Regel. Also Oikonomia, das ist die Haushaltung, so wie man eben an einem bestimmten Ort mit bestimmten Gesetzen und Einrichtungen umgeht. Also Oikonomia heißt Haushaltung oder Hausgesetz, Verwaltung. Ich war unser Wort Ökonomie. Kommt ja davon, es geht um die Verwaltung der Reichtümer, des Geldes in der Wirtschaft und die Einsetzung der Reichtümer in der Wirtschaft. Dann bedeutet Oikonomia auch Dispensation. Ist nicht ein wirklich deutsches Wort, sondern kommt eher aus dem Englischen, Dispensation. Und Dispensation kommt eben von dem Verb to dispense, verwalten. Also eine Dispensation ist die Verwaltung einer bestimmten Zeit. In der lateinischen Vulgata-Übersetzung hat man tatsächlich Verwaltung übersetzt mit Dispensatio. Und jetzt wird uns allen klar, woher kommt eigentlich dieser eigenartig, in deutschen Ohren eigenartige Ausdruck, in englischen Ohren ist er nicht so eigenartig wie bei uns, Dispensationalismus. Mit Dispensationalismus meint man die Einteilung der biblischen Geschichte in verschiedene Dispensationen. Verwaltung Haushaltungen von Zeitabschnitten. Also so verstehen wir besser, wovon die Rede ist. Jetzt sehen wir also, das zukünftige Zeitalter wird genannt in Epheser 1 die Verwaltung der Fülle der Zeiten oder die Haushaltung der Fülle der Zeiten oder die Dispensation der Fülle der Zeiten. Ja gut, wenn es eine Verwaltung gibt für das zukünftige Zeitalter, dann gibt es auch eine Verwaltung für das gegenwärtige Zeitalter. Nicht wahr? Und so können wir schon mal zwei Dispensationen so unterscheiden. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. In Kolosser 1, Vers 26 spricht der Apostel Paulus über das Geheimnis Christus in euch. Eine biblische Wahrheit, die Gott im Alten Testament nie geoffenbart hat und erst seit dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten geoffenbart hat. Und da sagt der Apostel Paulus, Kolosser 1, 26, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Also hier spricht Paulus nun zurückblickend über die Vergangenheit im Alten Testament und er sagt, durch diese Zeitalter hindurch, durch diese Generationen hindurch war das Geheimnis verborgen und jetzt ist es geoffenbart worden. In dieser Stelle werden also Zeitalter im Plural erwähnt. Und wir haben in der Schule doch gelernt, Plural ist zwei und mehr. Oder? Einzahl ist genau eins. Und Plural ist zwei und mehr. Also hier werden mindestens zwei Zeitalter in der Vergangenheit angesprochen. Und nun sieht man, Epheser 1, 21 und Kolosser 1, 26 reden zusammen von mindestens vier Zeitaltern. Und darum habe ich gesagt, mit diesen zwei Stellen allein kann man schon die ganze Behauptung, der Dispensationalismus sei eine menschliche Erfindung, erschlagen. Denn die Bibel spricht ausdrücklich über diese vier Zeitalter oder Dispensationen. Hier in der Grafik sehen wir nun, im Blick aufs Alte Testament, wir gesprochen von Zeitaltern, also mindestens zwei. Frühere Zeitalter können wir so unterscheiden und damit kommen wir schon auf das Minimum von vier Dispensationen. Das ist schon mehr als nur Altes und Neues Testament, nicht wahr? Wir schauen uns das noch ein bisschen weiter an. In diesem wunderbaren Schlusswort im Römerbrief schreibt Paulus, Römer 16, 25, dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also auch da spricht Paulus über frühere Zeitalter, in denen das Geheimnis, das er in seinen Briefen offenbart, verborgen war. Jetzt ist es offenbar. Übrigens, was heißt der Ausdruck in den Zeiten der Zeitalter? Für Zeitalter steht wieder Aion, das verstehen wir. Für Zeiten steht das Wort Chronos. Und das meint die Zeit in ihrem Ablauf. Also man kann sagen, der Zeitstrahl. Und so bedeutet der Satz hier nach der Offenbarung des Geheimnisses, dass in dem zeitlichen Ablauf der Zeitalter hindurch verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart. Durch die prophetischen Schriften des Neuen Testaments. Hier im Schema sehen wir also die früheren Zeitalter vor Christus. In den Zeiten der Zeitalter war das Geheimnis verschwiegen. Und jetzt, seit Christus gekommen ist und der Heilige Geist an Pfingsten gekommen ist, können wir sagen, jetzt aber geoffenbart. 1. Korinther 10, Vers 11. Der Apostel Paulus spricht über das Volk Israel im Alten Testament. Und dann sagt er über diese Ereignisse in Vers 11, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder. griechisch Typos, und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende, griechisch Telos, Endziel, Erfüllung, der Zeitalter gekommen ist. Hier sagt also der Apostel Paulus, die Ereignisse im Alten Testament früher, das waren typologische Ereignisse. Ein Typos heißt ein Bild im Alten Testament, das hinweist auf eine spätere Realität. Zum Beispiel kann man sagen, Josef ist ein Typos von Christus. Nicht wahr? Josef wurde von seinen Brüdern verworfen, abgelehnt, so wie später Christus von seinem Volk, das heißt von der Masse seines Volkes, verworfen wurde. Josef wurde den Heiden übergeben, so wurde Christus den Römern übergeben. Aber später stieg Josef auf zum Herrscher über die Heiden in Ägypten. Und so sollte später der Herr Jesus zum Herrscher werden für Millionen von Nichtjuden, die Jesus Christus als Retter und Herrn erkannt haben im Verlauf der Geschichte der Kirche, im Verlauf der vergangenen 2000 Jahre. Und so wie Josef später von seinen Brüdern erkannt worden ist und es zu einer Versöhnung gekommen ist, so wird Christus später wiederkommen und Israel, der Überrest aus Israel, wird ihn erkennen und aufnehmen. So kann man sagen, also die Josefsgeschichte hat eine typologische Bedeutung, die hinweist auf Christus. Und hier sagt Paulus, das Volk Israel ist typologisch ein Hinweis auf das heutige himmlische Volk Gottes, die Gemeinde. Und darum sagt er, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder, Typos, und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also wir als Gemeinde stehen jetzt am Ende all dieser alttestamentlichen Zeitalter, die hingewiesen haben auf das Kommen des Herrn Jesus. Und so ist in uns eben das Endziel, die Erfüllung dieser Vorbilder gekommen. Im Schema können wir uns wieder das so veranschaulichen. Im Alten Testament haben wir also Vorbilder, und die eben hinwiesen auf Christus und dann seine Erlösung und die Frucht seiner Erlösung, die Gemeinde. Und so steht die Gemeinde jetzt neutestamentlich da, an dem Punkt, den die Bibel bezeichnet als das Endziel der Zeitalter. In 2. Timotheus 1, Vers 8 sagt der Apostel Paulus: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welche den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Hier haben wir also nicht nur die früheren Zeiten der Zeitalter und das Jetzt, sondern hier spricht der Apostel Paulus über das, was vorher war, vor diesen Zeitaltern. Das heißt, in der Ewigkeit, vor Erschaffung der Welt, da habe Gott bereits einen eigenen Vorsatz gehabt in Christus Jesus, dass er den Gläubigen der Gemeinde seine Gnade in Christus einmal schenken würde. Also in unserem Schema gehen wir jetzt weiter zurück auf die Schöpfung. Denn hier spricht die Bibel über das, was war vor den Zeiten der Zeitalter. Wir kriegen da einen Blick in die Ewigkeit vor Erschaffung der Welt. Jetzt möchte ich noch Hebräer 9, Vers 26 heranziehen. Da geht es um das Kommen des Herrn Jesus zur Erlösung. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung, griechisch Syntheleia, der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Also das Kommen des Herrn Jesus wird als Vollendung, wie sagen, Erfüllung all der Verheißungen, die in den früheren Zeitaltern, in der Mehrzahl, gegeben worden sind. In der Vollendung der Zeitalter. Wir können das also so darstellen, die früheren Zeitalter im Zusammenhang mit dem Alten Testament. Und dann kam eben der Herr Jesus und erfüllte alles durch sein vollkommenes Erlösungswerk. In der Vollendung der Zeitalter. Dann, wenn wir schon im Hebräerbrief sind, der erste Vers in diesem wichtigen Brief, der eben die Erfüllung all der Vorbilder und Schattenbilder im Alten Testament auf Christus hin darlegt. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Wir haben hier die lange Zeit des Alten Testaments, wo Gott auf ganz verschiedene Arten durch Träume, durch Erscheinungen, durch Visionen und so weiter gesprochen hat. Sehr oft hat er das getan, vielfältig und auf ganz verschiedene Arten, vielerlei Weise, und zwar durch die Propheten. Und jetzt, am Ende dieser Tage, hat Gott zu uns gesprochen in der Person seines Sohnes. Also auch da ist wieder das Kommen des Herrn Jesus als Abschluss all der Zeiten des Alten Testaments dargelegt. Nun wichtig, hier steht nicht, hat der am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn, sondern am Ende dieser Tage zu uns geredet. Das ist sehr wichtig, weil im Alten Testament ist der Ausdruck am Ende der Tage ein Ausdruck für die Endzeit, wenn der Messias kommt als König der Welt. Aber hier wird gesagt, am Ende dieser Tage des Alten Testaments, wo Gott in den Propheten gesprochen hat, hat er jetzt in der Person des Sohnes gesprochen. So können wir also unser Schema wieder anwenden, das Alte Testament mit den früheren Zeitaltern und dann das Kreuz, das Kommen des Herrn Jesus, am Ende dieser Tage. Diese Tage sind eben diese Zeiten der Zeitalter im Alten Testament. Und jetzt verstehen wir auch, warum im ersten Johannesbrief, gerade schon in Kapitel 1, Vers 1, über das Kommen des Herrn Jesus gesprochen wird als Anfang. Johannes spricht über den Herrn Jesus, was von Anfang war, was wir gesehen und gehört haben und so weiter, verkündigen wir euch. Und immer wieder, gerade im ersten Johannesbrief, auch im zweiten, spricht Johannes über diesen Anfang, über das, was von Anfang war. Und damit meint er, dieser Neuanfang, der gekommen ist durch das Erscheinen von Jesus Christus. Dieser Anfang steht also im Gegensatz zu all dem, was früher war, ab der Schöpfung durchs ganze Alte Testament hindurch, bis der Erlöser als Mensch hier auf Erden erschien. Nun, wir haben hier das gegenwärtige Zeitalter. Der Jesus ist da und er spricht von diesem Zeitalter zu den Jüngern und von dem künftigen. Aber in Matthäus 24, da wollen die Jünger wissen von dem Herrn Jesus, was ist eigentlich das Zeichen der Vollendung des Zeitalters und das Zeichen deiner Wiederkunft? Matthäus 24, 3, Vollendung des Zeitalters. Luther hat hier ungenau übersetzt, Ende der Welt. Nicht wahr? Aion kann ja bedeuten Welt. Und darum hat er dann Vollendung bzw. Ende der Welt übersetzt. Aber das ist nicht korrekt, weil es geht ja dann um das Kommen des Herrn Jesus in Matthäus 24 als König. Und dann wird er ja hier auf der Erde herrschen, 1000 Jahre. Dann ist doch nicht das Ende der Welt. Und so muss man korrekt übersetzen, wie die Elbefelder, Vollendung des Zeitalters. Das ist also der Abschluss dieses gegenwärtigen Zeitalters. Man kann auch sagen, der Abschluss dieses Zeitalters, das mit dem Herrn Jesus diesen Anfang erlebt hat, was von Anfang war. Ja, in diesem Zusammenhang können wir uns weiter Gedanken machen über den Ausdruck Endzeit, die Vollendung des Zeitalters. Es gibt viele verschiedene, gleichbedeutende, synonyme Ausdrücke für die Endzeit. Hesekiel 38,8, am Ende der Jahre. Daniel 8,23, zur Zeit des Endes. Hosea 3, Vers 5, am Ende der Tage. Joel 4, Vers 1, in jenen Tagen und zu jener Zeit. Ein ganz typischer Ausdruck für die Endzeit. Matthäus 24,3 kennen wir schon, die Vollendung des Zeitalters. 2. Timotheus 3, Vers 1, in den letzten Tagen. 1. Johannes 2, Vers 18, die letzte Stunde. Und immer weisen diese Ausdrücke hin auf die Zeit der Wiederkunft Jesu als König der Welt. Also auf den Abschluss des gegenwärtigen Zeitalters. Und jetzt sieht man auch, dass es vollkommen falsch ist, wenn gewisse Leute sagen, ja, was sprecht ihr jetzt von Endzeit? Im Neuen Testament ist, seit Jesus Christus gekommen ist, ist Endzeit. Und da kann man nicht sagen, jetzt ist da irgendwie besondere Endzeit. Falsch. Man hat diese Ausdrücke nicht sauber getrennt. Also die Bibel macht ganz klar einen Unterschied zwischen der Zeit, wo der Herr Jesus gekommen ist, vor 2000 Jahren, der Anfang, die Vollendung des Zeitalters, am Ende dieser Tage und dem Abschluss dieses gegenwärtigen Zeitalters. Jetzt kommen wir in unsere Einleitung. Ich habe ja gewarnt, sie geht ziemlich lang. Zu drittens, Bündnisse und Zeitalter. In Jeremia 31,31 spricht der Prophet von künftigen Tagen und sagt, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, Beyom im Hebräischen heißt zu der Zeit, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. In dieser Stelle spricht der Prophet über den Bund vom Sinai, den Gott nach dem Auszug aus Ägypten mit Israel geschlossen hatte. Dieser Bund wird hier übrigens als Ehebund Israels mit Gott bezeichnet. Denn Gott sagt von diesem seinem Bund, hatte ich doch mich mit ihnen vermählt. Aber der Prophet klagt das Volk Israel an, sie hätten diesen Ehebund gebrochen. Und nun kündigt er an, für die Endzeit, dass Gott einen neuen Bund machen werde mit Israel. Einen neuen Bund im Gegensatz zu dem Bund vom Sinai. Mit wem? Mit allen Menschen? Nein. Mit der Gemeinde? Nein. Hier steht, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Der Ausdruck, das Haus Israel, bezeichnet die 10 Stämme Israels, die sich als Nordreich abgetrennt hatten im Alten Testament. Und das Haus Juda, das ist Juda und Benjamin, die Stämme im Süden. Das heißt also, Gott wird einen neuen Bund schließen mit den 12 Stämmen Israels. So wie er einst am Sinai einen Bund mit den 12 Stämmen Israels geschlossen hatte. Wenn man in Jeremia 31 liest, wird ganz klar, hier geht es um die Zeit, wenn der Messias hier auf Erden herrschen wird. Es geht also um die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Es geht um das tausendjährige Reich. Es geht um Ha'olam Haba, das kommende Zeitalter. Und da wird Gott dieses Zeitalter einleiten mit einem neuen Bund, den er mit Israel schließen wird. Nun haben wir hier etwas Interessantes. Diese letzte Dispensation, die Fülle der Zeiten, wird beginnen mit einem Bund, den Gott schließt. Und dieser Bund wird in Kontrast gestellt mit dem Bund vom Sinai. Also stehen hier eigentlich auch zwei Zeitalter im Kontrast und zwei Bündnisse im Kontrast. Und jetzt können wir da uns ja die Frage stellen, gibt es eigentlich in der Bibel noch mehr Bündnisse, die Gott geschlossen hat? Außer eben dem Bund vom Sinai und dem neuen Bund mit Israel. Ja, und zwar finden wir exakt 7 Bündnisse Gottes. Erstens, der Bund mit Adam. 1. Mose 1 bis 2. Dort findet man zwar das Wort Bund nicht, obwohl Gott Adam ja ganz bestimmte Gebote und Verbote gibt. Aber in Hosea 6, Vers 3 wird von Israeliten gesprochen, die den Bund übertreten haben in der Gleichheit wie Adam. Und passe auf, es gibt Bibelübersetzungen, die haben dort das Wort Adam als eine Stadt auffassen wollen. Unberechtigt. Es geht also darum, die Israeliten haben den Bund vom Sinai gebrochen, in der gleichen Weise, wie Adam den Bund gebrochen hatte. Und wie hat Adam gebrochen? Viel schlimmer als Eva. Eva wurde verführt, aber Adam hat willentlich gegen Gott rebelliert und den Bund willentlich gebrochen. Also, hier haben wir den Bund mit Adam. Zweitens, der Bund mit Noah. In 1. Mose 9 werden wir sehen, wie Gott nach der Sintflut mit Noah und seinen Söhnen ausdrücklich einen Bund schließt. Und auch das Zeichen des Bundes, den Regenbogen, erwähnt. Fahren wir weiter in der Bibellektüre, dann kommen wir drittens zum Bund mit Abraham. 1. Mose 12 bis 22. Gott schließt mit Abraham einen Bund, und diesen Bund bestätigt er zu verschiedenen Gelegenheiten immer wieder. Also wir werden von diesem Bund nicht nur in Kapitel 12 von 1. Mose hören, sondern auch 13 und in den weiteren Kapiteln. Aber alles gehört zusammen zum Bund mit Abraham. Viertens, später kommt der Bund mit Israel am Sinai. Nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, brachte Gott das Volk zum Berg Sinai, übergab dort die 10 Gebote durch Mose und dann noch hunderte von weiteren Geboten, die aufgeschrieben sind in 2., 3., 4., 5. Mose. Und das Ganze ist ein Gesetzespaket, ein Bündnispaket, der Bund mit Israel am Sinai. 2. Mose 19 und folgende. Fünftens, der Bund mit David. Im Psalm 89, Vers 3 wird ausdrücklich davon gesprochen, wie Gott mit einem Eid David gegenüber in ein Bündnis getreten ist. Und wie das genau gegangen ist, wird uns berichtet in 2. Samuel 7. Sechstens, der Bund mit Zedekia. Dieser Bund ist am wenigsten bekannt. Der wird ausführlich behandelt in Hesekiel 17. Und zwar war das so, die Babylonier sind nach Jerusalem gekommen, haben die Stadt belagert, haben Tempelschätze weggebracht und Gefangene in die Verbannung mitgenommen. Und dadurch wurde der Staat der Juden, Judäa, wurde ein Untertanenstaat von Babylonien. Und da hat schließlich Nebukadnezar Zedekia als König, als letzten König übrigens, eingesetzt und hat mit ihm einen Bund geschlossen. In 2. Chroniker 36, 13 wird davon gesprochen, wie Zedekia einen Eid vor Gott, vor seinem Gott, Nebukadnezar gegenüber abgelegt hatte. Aber nun, in Hesekiel 17 wird erklärt, wie Zedekia sich später, 11 Jahre später, gegen diesen Bund aufgelehnt hat. Und das hat zum Untergang Jerusalems und des Tempels geführt. Und dann wurde der Rest der Juden abgeführt in die Gefangenschaft nach Babylon. Nun ist aber eben Folgendes wichtig. In Hesekiel 17 sagt Gott von diesem Bund, das ist mein Bund. Und Zedekia hat meinen Bund gebrochen. Das ist Gottes Bund. Der Bund mit Zedekia. Und siebtens, das kennen wir schon, der neue Bund mit Israel, Jeremia 31, 31 und folgende. Nun haben wir also diese sieben Bündnisse Gottes vor uns. Und die sind genau in der Bibel dargelegt im Verlauf der ganzen Zeitachse von Anfang an, Schöpfung, bis hin zur neuen Schöpfung. Ganz am Anfang bei der Schöpfung schließt Gott den Bund mit Adam, dann den Bund mit Noah, den Bund mit Abraham, den Bund mit Israel, am Sinai, den Bund mit David, den Bund mit Zedekia und schließlich den Bund mit Israel. Nun haben wir gesehen, also der neue Bund ist ganz klar der Anfangspunkt eines neuen Zeitalters. Genauso wie eigentlich auch der Bundesschluss am Sinai war auch der Beginn einer ganz neuen Zeitepoche. Jetzt stellt sich die Frage, kann man wirklich in all diesen Fällen von sieben Bündnissen eben den Zusammenhang herstellen mit dem Beginn eines neuen Zeitalters? Ja, das ist so. Wir werden das ganz ausführlich heute sehen. Aber nun möchte ich noch unter viertens, das ist der letzte Punkt in der Einleitung, die Grundstruktur eines Heilszeitalters aufzeigen. Und diese Grundstruktur wiederholt sich jedes Mal konsequent. Ein Grundschema, und zwar ein Dreier-Schema. Das muss man sich ganz gut merken. Aber keine Angst, ich werde das immer wiederholen. Am Schluss ist das voll drin. Also, ein Heilszeitalter ist so aufgebaut. Es hat einen Anfang. Gott schließt einen Bund mit dem Menschen. Der Mensch kommt dadurch unter Gottes Segen. Aber es gibt in diesem Heilszeitalter zweitens eine Entwicklung. Und jedes Mal ist es so, der Mensch erweist sich Gott gegenüber als untreu und seinem Bund gegenüber als untreu. Es gibt einen geistlichen Niedergang. Drittens, und jedes Heilszeitalter hat dann ein Ende. Und zwar so, Gott greift ein und richtet den untreuen Menschen und so endet das Zeitalter mit Fluch. Hier sehen wir Gottes Gericht, schließt das Zeitalter ab und dann beginnt ein neues Zeitalter mit Segen, Niedergang, Fluch und Gericht. So geht das durch die ganze Heilsgeschichte hindurch. Aber noch ein wichtiger Punkt, den man beim Bibellesen beachten muss, im Zusammenhang mit dem Niedergang. Wir sehen beim Niedergang die Masse, die untreu wird, aber es ist grundsätzlich so, dass Gott immer einen treuen Überrest hat. Es gibt also immer solche, die für Gott das Zeugnis weiterführen, auch in der Zeit des Niedergangs, die Gott treu sind. Aber die fallen je nachdem nicht besonders auf, weil sie immer in der Minderheit sind. Es geht immer um einen treuen Überrest. Also, wir können sagen, jedes Zeitalter hat erstens ein guter Anfang, zweitens eine traurige Entwicklung und drittens ein Ende, das Gericht fordert. Und das alles zusammen gibt ein Heilszeitalter. Griechisch Aion, Hebräisch Olam. Jetzt sind wir gut gerüstet, um die sieben Heilszeitalter durchzugehen nach diesen Grundprinzipien. Und es ist auch gleich Zeit für die Pause. Eine Viertelstunde. Wir kommen jetzt zum ersten Heilszeitalter von Adam bis zur Sintflut. Es beginnt in 1. Mose 1 bis 2 mit der vollkommenen Schöpfung des Universums, der Erde. Gott pflanzt einen Garten, das Paradies. und schließt mit Adam, dem ersten Menschen, einen Bund. Und so tritt Gott mit dem Mensch als Geschöpf in eine Beziehung. Gott ist der Herr und Gebieter. Er gibt Adam Gebote und Verbote. Alles beginnt mit dem Segen Gottes. Gott segnet Adam und seine Frau Eva. Gott setzt von Anfang an die Ehe ein als eine Bundesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Also nicht ein Mann und zwei Frauen, sondern von Anfang an Gottes Plan für die Ehe, ein Mann und eine Frau, die eine vollkommene Einheit bilden sollen. Gott befiehlt Adam und Eva, ruft sie auf zu Fruchtbarkeit und Vermehrung. Und er gibt auch einen Auftrag zur Verwaltung der Natur. Sie sollen herrschen über die Schöpfung. Und dieses Herrschen bedeutet eben eine Verwaltung, die sorgsam mit der Natur umgeht. Es geht also nicht um die Zerstörung und Ausbeutung der Natur. Dieser Auftrag zur Verwaltung ist Teil dieses Bundes mit Adam. Gott weist auch die Nahrung an, und zwar ist es rein vegetarische Nahrung. Alles grüne Kraut und die Bäume, die dürfen sie genießen. Aber in dieser Überfülle von Segen und Geschenken gibt es eine Einschränkung, und das war gleichsam ein Gehorsamstest. Von allen Bäumen dürfen sie essen, nach Belieben im Garten Eden. Und nur ein Baum war ausgenommen, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das ist also der Anfang des ersten Heilszeitalters mit Gottes Segen und Gottes Bund. Aber kaum haben wir begonnen, die Bibel zu lesen, Kapitel 1 und 2, kommt schon die Katastrophe in Kapitel 3. Wir sehen nun die Entwicklung in diesem ersten Heilszeitalter. Kapitel 3 bis 6. Es kommt zum Ungehorsam gegen Gottes Gebot. Eva lässt sich durch Satan verführen und Adam bricht ganz bewusst den Bund Gottes. Sie wollen sein wie Gott. Aber es kommt alles anders. Gott spricht seinen Fluch aus über die ganze Schöpfung. Es kommen Schmerzen und der Tod in die Schöpfung hinein. Auch die Erbsünde. Römer 5, Vers 12 macht deutlich, dass durch den Fall des Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und die Sünde meint nicht eine bestimmte Tat, dort in dem Zusammenhang, sondern in Römer 5, 6, 7, 8 meint die Sünde die verdorbene Natur des Menschen. Das heißt also, die Erbsünde bedeutet, Adam wurde durch den Ungehorsam gegenüber Gott, wurde er zum Sünder. Und von da an, sagt 1. Mose 5, begann er einen Sohn zu zeugen in seinem Bild. Das heißt, in seinem gefallenen Zustand. Das Böse wird von Generation zu Generation weiter vererbt. Als Natur in uns, die uns anreizt zum Gottwidrigen, zum Bösen. Der Mensch, Adam und seine Frau Eva werden ausgetrieben aus dem Paradies, dem einstigen Ort der Gemeinschaft mit Gott. Sie bekommen Kinder, aber schon bald kommt es zum ersten Mord der Weltgeschichte. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Kain wird ein Flüchtling, und seine Nachkommen bauen eine gewaltige Zivilisation auf, ohne Gott. Der Weg Kains war ausdrücklich weg von dem Angesicht des Herrn. Er selber wird zum Städtebauer. Er baut die Stadt Hanoch als erste Stadt der Weltgeschichte, von der wir lesen in der Bibel. Und ein Nachkomme von ihm in der siebten Generation, Lamech, nimmt sich plötzlich frech zwei Frauen, Ada und Zilla. Und damit war die Polygamie, die Vielweiberei, eingeführt als ein Verstoß gegen Gottes Schöpfungsordnung, die auch schon im Bund mit Adam festgelegt war. Ein Sohn von Lamech wird zum professionellen Musiker. Das wäre ja an sich noch kein Problem. Aber wenn die Musik benutzt wird, um die Lehre ohne Gott auszufüllen, dann ist sie sehr wohl ein Problem. Ein Bruder von Jubal kann sich entfalten im Bereich der Ökonomie. Er wird zum Vater der Herdenbesitzer, die also ihre Wirtschaft ausbauen und damit auch mehr Gewinn machen. Ein weiterer Bruder, Tubal-Kain, entwickelt die Technologie. Er wurde der Vater aller der, die mit Eisen und mit Kupfer umgehen. Interessant, er hat also nicht gewartet, bis die Eisenzeit kommt. Das hat er schon vorsintflutlich getan, und auch nicht, bis die Bronzezeit kommt. Das hat er schon vorsintflutlich bearbeitet. Wir finden hier das erste Gedicht eines Menschen nach dem Sündenfall. Lamech hat einen jungen Mann ermordet, der ihm eine Wunde geschlagen hatte. Und das hat er in poetische Verse eingepackt. Kunst wird eingesetzt, um das Böse zu idealisieren. Aber die Menschen vermehren sich, und mit dieser Vermehrung breitet sich auch die Gewalt unter den Menschen aus, und es kommt sogar zur okkulten Perversion. Die Söhne Gottes, gefallene Engel nach dem Judasbrief, gehen sexuelle Beziehungen ein mit Menschen, Frauen. Und daraus werden Riesen geboren. Der Text sagt, damals und auch nachher, nach der Sintflut, habe es das wiedergegeben. Das ist diese traurige Entwicklung in dem ersten Zeitalter. Aber wir dürfen ganz wichtig nicht vergessen, gleich nach dem Sündenfall, Gott ruft Adam. Das erste Wort, das Gott gesprochen hatte nach dem Fall, war auf Hebräisch, Ayeka, wo bist du? Adam, wo bist du? Gott sucht den Menschen, und in 1. Mose 3, Vers 15 kündigt er den Erlöser, den kommenden Erlöser an, als Nachkomme von Eva. Er wird eines Tages der Schlange den Kopf zertreten und dabei eine Todeswunde erleiden, indem die Schlange ihm in den Fersen beißt, in den Fersen sticht. Aber wir sehen auch in diesem Niedergang ein Zeugnis für Gott, einen Überrest. 1. Mose 5 beschreibt 10 Generationen von Adam bis Noah. Das steht ganz deutlich im Gegensatz zu dieser in Kapitel 4 beschriebenen Linie von Kain, die sich von Gott weggewendet hatte. Wir haben hier Adam, Seth, Enosh, Kenaan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah. Henoch wurde sogar entrückt, muss den Tod nicht sehen. Über diese 10 Generationen wird nicht viel gesagt, was die Großes geleistet haben. Sie stehen einfach da als Zeugen Gottes. Denn über diese Linie sollte später einmal der Erlöser kommen. Das ist die messianische Linie, die zum Retter hinführt. Das ganze Zeitalter, das da mit 10 Generationen beschrieben wird in 1. Mose 5, umfasst 1656 Jahre. In diesem Kapitel haben wir ständig einen Refrain. 7-mal heißt es, und er starb, und er starb, und er starb. Um zu betonen, wie der Tod durch die Sünde in die Welt gekommen war und von Generation zu Generation hindurchgedrungen war. Also etwas Unnatürliches, denn es war die Folge der Rebellion gegen Gottes Bund mit Adam. Alles hat einen Höhepunkt erreicht, das Maß wurde schließlich erreicht, und so kommt das Ende dieses ersten Zeitalters mit dem Gericht Gottes. 1. Mose 6 bis 8, da kommt die Sintflut. Nach 120 Jahren Gnadenzeit Noah war der Prediger der Gerechtigkeit, 2. Petrus 2, hat die Menschen zur Umkehr aufgerufen, aber niemand wollte hören. Nur seine eigene Familie, seine Frau, seine 3 Söhne und die 3 Schwiegertöchter gehen in die Arche und werden gerettet mit den Tieren, die sie mitnehmen. Es gab 120 Jahre Gnadenzeit. So lange wollte Gott nach 1. Mose 6 noch durch seinen Geist rechten mit den Menschen. Und nach diesen 120 Jahren schloss Gott die Türe der Arche. Die Gnadentür war vorbei. Das Gericht kam über die ganze Welt. Die weltweite Sintflut schließt das erste Heilszeitalter ab. Wir fassen also zusammen. Wir haben gesehen, einen guten Anfang, Gottes Segen, Gottes Bund mit Adam. Und wichtig, dieser Bund ist jetzt nicht am Ende mit der Sintflut. Dieser Bund geht weiter. Denn all diese Grundlagen, die Einsetzung der Einehe, der Aufruf zur Vermehrung und Fruchtbarkeit und Vermehrung, der Aufruf, die Erde zu verwalten und so weiter, das geht weiter. Natürlich das Gebot mit dem Baum der Erkenntnis, das ist nicht mehr relevant, weil es den Baum der Erkenntnis nicht mehr gibt, das Paradies nicht mehr gibt. Durch die Sintflut ist die ganze Welt vollkommen verändert worden und in der Sintflut sind auch die Erdschichten entstanden. Durch die Sintflut und durch die Folgekatastrophen, die geologischen Erdschichten. Und so hat sich die Oberfläche der Erde vollkommen verändert. Vom Paradies ist nichts mehr zu finden. Aber halten wir fest, dieser Bund geht weiter und gilt auch heute noch. Wenn wir auch bedenken, Gott hat den Menschen, 1. Mose 1, Vers 27, geschaffen, Mann und Frau schuf er sie. Wörtlich im Hebräischen männlich und weiblich. Das bedeutet also, Frauen sollen bewusst Frauen sein wollen und Männer bewusst Männer sein wollen. Das tönt vielleicht banal, aber in unserer heutigen Zeit mit diesen jüngsten Bewegungen, wo man sagen will, jeder soll sein Geschlecht selber wählen dürfen. Das sei nur etwas, was die Gesellschaft uns aufgedrängt habe. Wird das hochaktuell. Und wenn man das im eigenen Umfeld erlebt hat, wie jemand sein Geschlecht verändert hat, also ich habe das so tragisch erlebt, ich bin schier durchgedreht. Das war ein Jugendfreund, mit dem ich christliche Lage gemacht habe. Das ist unglaublich. Aber da muss man sagen, wie wichtig dieser Adam-Bund auch heute noch ist. Und er steht, er wird auch gebrochen durch Homosexualität. Das ist alles ein Bruch mit dem Bund Noah. Auch Ehebruch ist ein Bruch mit dem Bund mit Adam, will ich sagen. Und auch jeglicher vorehelicher Verkehr ist ein Bruch des Bundes mit Adam. Und so ist dieser Bund also wichtig. Das war der gute Anfang im ersten Heilszeitalter. Und dann haben wir die traurige Entwicklung gesehen, wie die Menschen von Gott weggegangen sind. Aber es gab einen treuen Überrest. Und schließlich kam die Sintflut, ein Ende, das Gericht fordert. Und nun kommen wir zum zweiten Heilszeitalter von Noah bis Abraham. In 1. Mose 9, nach der Sintflut, Noah und seine Söhne landen mit der Arche auf dem Gebirge Ararat. Übrigens ein Gebirge, das bis auf über 5000 Meter hoch geht in der heutigen Türkei. Noah und seine Söhne und ihre Frauen landen auf dem Ararat. Sie steigen aus. Es beginnt alles von vorne. Gott schließt mit Noah einen Bund. Von diesem Bund wird ausdrücklich gesagt, er wird geschlossen mit der ganzen Erde, mit allen lebendigen Wesen. Und er soll auf ewige Generationen hindauern, das heißt, solange die Erde besteht, solange es Generationenabfolgen gibt. Auch da müssen wir wieder betonen, der Bund mit Noah hört dann nicht auf mit dem Ende des zweiten Heilszeitalters, sondern dieser Bund geht in seiner Bedeutung weiter bis zum Ende der Welt. Der Regenbogen wird als Zeichen dieses Bundes mit Gott eingesetzt, mit Noah eingesetzt. Er soll auch versichern, dass Gott nie mehr die ganze Erde mit Wasser überschwemmen würde. Lokale Überflutungen Tsunamis, das kann es geben. Aber keine globale, weltweite Überflutung mehr. Gott segnet Noah und seine Söhne und gibt ihnen wieder einen Auftrag. Und zwar unter anderem wieder Fruchtbarkeit und Vermehrung. Gott will, dass der Mensch sich über Generationen weiter fortpflanzt und sich auf der Erde ausbreitet, heißt es ausdrücklich. Er soll also nicht an einem Ort zusammenbleiben, sondern die ganze Erde füllen. Auch das wird hier wieder in Bestätigung von Adams Bund im Noah-Bund auch mit eingetragen. Wie im Adams Bund Anweisungen da waren für die vegetarische Nahrung, gibt es hier auch wieder Anweisungen, und zwar eine Erweiterung des Speisezettels. Gott erlaubt Fleisch als Nahrung. Aber auch hier wieder mit einer Einschränkung, um den Gehorsam des Menschen zu testen. Gott sagt, aber ohne das Blut. Das Blut ist ja der Inbegriff des Lebens. Wenn das Blut von einem Körper getrennt wird, dann ist das Lebewesen tot. Und dadurch, dass der Mensch zwar die Erlaubnis bekommt, seit Noah, Tiere zu schlachten und sie zu essen, drückt er aus, indem er die Tiere so schlachtet, dass das Blut abfließen kann, sagt der Mensch gewissermaßen, ich anerkenne, dass Gott der ist, der das Leben aller Lebewesen in der Hand hat. Nicht wir verfügen darüber, sondern wir schlachten nur, weil wir diese Erlaubnis Gottes haben. Natürlich hat dieses Blutgenussverbot noch weitere Bedeutungen. Blut sollte nicht zu einer täglichen Nahrung werden, denn das Blut sollte ja schließlich später das Mittel werden, durch das Gott Menschen rettet, durch das Blut seines Sohnes. Und indem er das Blut weglässt, also das Blut abfließen lässt bei der Schlachtung, drückt man aus, das Blut hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Es hat nichts zu tun mit irgendwelchem Alltag. Aber es war wiederum ein Gehorsamstest. Wie der Baum der Erkenntnis, so nun das Blut. Also keine Blutwürste, wo man das Blut isst. Natürlich, in jedem Fleisch gibt es ja Blutresten drin. Aber das bringt man nicht einfach, das bringt man nicht mehr raus. Weil die kleinen Kapillargefäßen, die kann man nie vollständig entleeren. Aber es geht darum, dass bei der Schlachtung eben das Blut hinausgetan wird. Und so finden wir im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 15, das sogenannte Apostelkonzil. Und da beschließen die Apostel, Menschen, die aus den Heidenvölkern zum Glauben an Jesus Christus kommen, die dürfen kein Blut essen. Warum? Sind die jetzt auch unter dem Gesetz vom Sinai? Nein. Die stehen unter dem Bund von Noah. Denn der Bund von Noah war gemacht mit der ganzen Welt und solange die Welt besteht. Und darum wird in Apostelgeschichte 15, 20, 29, 16, 4, 21, 25 auf die immer noch aktuelle Bedeutung dieses Verbotes hingewiesen. Es wird dort auch gesagt, kein Ersticktes soll man essen. Das ist bei uns weniger aktuell, aber in Afrika, wenn Tiere gejagt werden, sodass sie in einer Falle ersticken, und man kommt dann vielleicht einen Tag später, wenn man da die Schlagadern öffnet, dann fließt das Blut nicht mehr ab. So wie bei uns im Schlachthof. Nicht wahr? Bei uns kommt der Schlag auf den Kopf und gleich danach werden die Halsschlagadern geöffnet, wie beim Schächten, und man lässt das Blut ausfließen. Aber das ist bei dem Ersticken nicht mehr möglich. Aber zum Beispiel, wie ist es mit dem Jagen? Wenn ein Wildschwein jagt, dann verletzt man das Wildschwein so schrecklich, dass es innerlich zu riesigen Ausblutungen kommt. Und dann macht man das Wildschwein auf und da kann man riesige Mengen von dem Blut kann man rausnehmen und wegwerfen. Ja, und Gott setzt weiter ein die Todesstrafe. In 1. Mose 9 sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, so wie das früher Kain getan hatte, aber dafür vor Rache verschont wurde, da sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Das heißt, wer einen Menschen tötet, der hat selber die Todesstrafe verdient. Aber es soll nicht so sein, dass Gott eingreift, sondern der Mensch muss eingreifen. Und damit setzt Gott die Obrigkeit ein. Es geht also hier nicht um die Blutrache, dass irgendein Verwandter zuschlagen kann, sondern die Obrigkeit bekommt hier das Schwert. Und das ist in Übereinstimmung mit Römer 13, wo der Apostel Paulus sagt, dass jede Obrigkeit von Gott verordnet ist. Und dass Gott der Obrigkeit nicht umsonst das Schwert gegeben hat. Mit dem Schwert kitzelt man nicht, oder? Sondern das ist eben das Recht auf Todesstrafe im Fall von Mord. Nun, das war der Anfang, aber es kommt die Entwicklung. 1. Mose 9 bis 11. Noah wird ein Weinbauer, er betrinkt sich. Dieser gerechte Mann. Im Rausch entblößt er sich im Zelt. Ham, sein jüngster Sohn, belustigt sich in übelster Weise über seinen Vater. Ruft seine älteren Brüder, damit sie auch diese Schande ihres Vaters anschauen würden. Das wollten sie aber nicht und haben sich in gebührlicher Weise verhalten, indem sie rückwärts ins Zelt gingen und die Blöße ihres Vaters zugedeckt haben. Danach wird Hams Sohn von Noah verflucht, Hams Sohn Kanaan. Ein Sohn von Ham, Nimrod, wird zum ersten Gewaltherrscher auf Erden. Sein Name Nimrod bedeutet, lasst uns rebellieren. Es kommt zum Bau der Stadt Babylon. Die Nachkommen Noahs vermehren sich schnell. Übrigens, das geht wirklich sehr schnell mit der Vermehrung, wenn alle mitmachen. Ja, vor kurzem war ich in Deutschland, habe jemanden kennengelernt. Diese Frau kommt aus einer Familie mit 10 Kindern. Und jetzt hatte sie auch wieder 10 Kinder. Und ihr Mann hat ausgerechnet und mir vorgelegt, schau mich einmal ausgerechnet, wenn alle 10 Kinder haben würden und die anderen auch wieder 10 Kinder. In 320 Jahren wären wir 1 Milliarde. Das geht echt schnell. Das wäre ja übrigens auch noch eine Möglichkeit, wie man das Islamisierungsproblem angehen könnte. Ja, also das nur als kleine... kleine Einlage, einfach um zu zeigen, im Prinzip, wie schnell sich die Menschheit vermehren könnte. Aber mit der Vermehrungsrate von heute, das sind wir eigentlich schon deutlich zu schnell für das, was in der Vergangenheit war. Wenn man also die heutige Vermehrungsrate weltweit runtersetzen würde, dann reicht das, um in 5000 Jahren von 8 Menschen, Noah, seine Söhne und ihre Frauen, auf 6 Milliarden zu kommen. Das geht wunderbar. Ein Problem ist, die Leute, die glauben an eine lange Steinzeit von Hunderttausenden von Jahren, ja, ich müsste sogar sagen, von, sagen wir, 2 Millionen Jahren, die müssten uns erklären, warum wir eigentlich nur 6,5 Milliarden Menschen auf Erden haben. Das ist nämlich ein echtes Problem. Die glauben, dass es über Jahrhunderttausende blieb das immer schön unten und plötzlich, als die Geschichte aufkommt, das war Prähistorie, das heißt Vorgeschichte, das heißt das, was eigentlich eben nicht Geschichte ist, sondern erfunden ist. Nach der Prähistorie kommt die Geschichte und plötzlich geht das rauf bis auf heute 6,5 Milliarden Jahre. Also, es geht darum, die Menschen haben sich vermehrt, Nimrod wird der erste Gewaltherrscher. Die Menschen bauen die Stadt Babylon im heutigen Südirak und sie bauen einen Turm, das war ein Götzentempel. Eine Zikkurat, wie wir sie hier auf dem Bild sehen, das war ein künstlicher Tempelberg. Diese Stufen sollten verschiedene Vorhöfe des Tempels symbolisieren. Aber im Südirak, im Land Sinjar, ist es flach, so ähnlich wie in Holland. Und die wollten aber ihren Tempel auf einem Tempelberg haben. Und so haben sie den Tempelberg eben aufgebaut als Turm. Und obendrauf dieses Häuschen, das sollte das Allerheiligste sein für einen Abgott. Babylon betreibt von Jugend an Magie, sagt Jesaja 47, Vers 12. Da in 1. Mose 11 haben wir die Jugendgeschichte der Stadt Babylon. Wir sehen hier den Hochmut der Menschheit. Sie wollen einen Turm bauen, einen gewaltigen Turm und sich damit einen Namen machen. Das gleiche Motiv haben die Menschen heute noch, wenn sie in Großstädten möglichst hohe Häuser und Türme bauen. Es ist Hochmut. Es ist diese Grundeinstellung, die in Babel deutlich wurde. Und auch die Mondlandung war eigentlich Ausdruck des Hochmuts des Menschen. Während des Kalten Krieges in den vergangenen Jahrzehnten haben Amerika und Russland wettgeeifert, wer zuerst auf den Mond kommen könnte, und die Amerikaner haben 1969 gewonnen. Aber es war eben dieser Hochmut. Wer kann am schnellsten, am höchsten hinaus? Wir finden hier auch eine Rebellion gegen Gottes Gebot, die Erde zu füllen. Im Bund mit Noah hat Gott gesagt, ihr sollt die Erde füllen. Aber sie wollten beieinander bleiben, um eben von Anfang an globalisiert zu sein. Ja, das war der Punkt. So konnten sie sich viel schneller auch technologisch entwickeln, wenn sie zusammenblieben und die Information austauschen könnten. Aber Gott wollte die Zerstreuung, sodass eben dieser Globalisierung und dem Informationsaustausch weltweit ein Riegel geschoben würde. Es war Rebellion gegen Gottes Gebot, ein Bruch gegenüber dem Bund mit Noah. Die Menschheit beginnt sich zu organisieren. 1. Mose 10 spricht nicht nur über Babylon, die Stadt, die gebaut wurde, sondern auch über die alten Städte, die wir aus der frühesten Geschichte der Menschheit kennen. Erech, Akkad, Kalne, Assur, Ninive, auch Sodom und Gomorra werden schon erwähnt. Zivilisation des Menschen, um die Leere ohne den wahren Gott zu füllen. Wir sehen hier die Generationen von Sem bis Abraham. Es sind wieder 10 Generationen, wie wir das schon hatten, von Adam bis auf Noah. Hier haben wir die Linie von Sem über Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, Regu, Serug, Nahor, Tara bis auf Abraham. Diese Linie sollte später die Linie werden, die zum Erlöser führt. Auch da haben wir die messianische Linie. Die Zeit von der Sintflut bis zum Bund mit Abraham dauert 427 Jahre. Und es kommt zum Ende des zweiten Heilszeitalters mit Gericht. Gott greift ein, er verwirrt die Sprachen in Babel, um die verschiedenen Stämme aufzusplittern, damit sie die Erde füllen und damit sie eben den Kontakt und die Verständigung untereinander verlieren. Und dadurch sollte auch jeder Stamm und später jedes Volk eine Eigenständigkeit oder eine Eigenart entwickeln. Also die Vielfalt der Sprachen und die Vielfalt der Kulturausprägungen war absolut Gottes Willen. Und das, wenn wir das so sehen, bekommen wir von Anfang an auch eine biblisch positive Haltung zu einer anderen Art des Lebens. Es kommt auch zur Kontinentalverschiebung. In 1. Mose 10, Vers 25 wird gesagt, dass in den Tagen Pelegs die Erde zerteilt wurde. Die Kontinente drifteten auseinander. Nach der Sintflut war alles ein Superkontinent. Die Landmassen waren zusammen. Aber dann driftete Südamerika ab, Nordamerika, Australien und so weiter. Und Gott lässt von da an die Völker ihren eigenen Weg gehen. Gott lässt als Gericht diese Völker, die sich dem Götzendienst in Babel ergeben haben, lässt er in Unwissenheit über Gott und in Unmoral fallen. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 24, darum hat Gott sie auch dahingegeben, sein Gericht, dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Die Menschen fallen in schändliche Sünden, weil sie anstatt den Schöpfer zu verehren, die Natur verehren. Und so sind von Babel her all die verschiedenen Religionen der Welt entstanden, indem es darin um die Verehrung von Naturkräften, Sterne, Sonne, Mond oder Bilder aus Holz, Stein und Metall geht. Da wird die Schöpfung, das Geschöpf verehrt anstatt der Schöpfer. Römer 1, 28. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, Elternungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. In Apostelgeschichte 14, Vers 16 spricht Paulus zu Heiden und erklärt ihnen, Gott, der in den vergangenen Generationen alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Da verweist er auf diese Zeit ab der Sprachenverwirrung von Babel. Auf dem Areopag in Athen erklärt Paulus, Apostelgeschichte 17, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten Buße tun sollen. Da sehen wir, die Zeiten der Unwissenheit, die hatten begonnen mit Babel und hatten sich fortgesetzt, bis nun die Zeit kam, da Jesus Christus in die Welt gekommen ist und seinen Nachfolgern den Auftrag gegeben hat, die frohe Botschaft allen Völkern und allen Nationen zu verkündigen. Und jedes Mal, wenn man wieder an ein Volk oder einen Stamm herankommt, der noch nie vom Evangelium gehört hat, kann man sagen, Gott hat nun diese Zeiten der Unwissenheit übersehen. Jetzt ruft er alle Menschen an allen Orten auf, sie müssen ihre Schuld bekennen und bereuen, das heißt Buße tun, und zu ihm umkehren, zurückkehren zum Schöpfer, sich abwenden von diesen Naturgöttern. In Josua 24, Vers 2, spricht Josua rückblickend von Abraham und von Tara, den Vorfahren des Volkes Israel. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, jenseits des Euphrats. Tara, neunte Generation, ab Sem. Der Vater Abrahams, zehnte Generation, ab Sem. Und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Wir sehen, der Niedergang ging so weit, dass selbst die messianische Linie im Götzendienst endet. Aber nun kommt ein neues Zeitalter und Gott ruft Abraham aus dem Götzendienst heraus. Aber wir machen zuerst das Resümee. Das zweite Heißzeitalter, wir hatten einen guten Anfang mit Noah und seinen Söhnen und dem Segen Gottes, dann eine traurige Entwicklung in der Familie Noahs schon und dann mit dem Turmbau von Babel und dem Aufbau der gottlosen ersten Zivilisationen der alten Geschichte nach der Sintflut. Und Gott greift ein mit dem Gericht, die Sprachen werden verwirrt, die Völker werden zerstreut und die Zeit der Unwissenheit beginnt. Gott lässt die Menschen in Unwissenheit und Unmoral fallen. Er lässt die Völker ihren gottlosen Weg gehen. Nun kommen wir zum dritten Heißzeitalter, von Abraham bis Mose. Abraham wuchs auf in Ur, in Chaldäa, im heutigen Südirak, wie man hier auf der Karte sieht, auf der Satellitenkarte, südlich von Babylon. Er war ein Götzendiener, wie auch sein Vater Tara. Plötzlich erscheint der wahre Gott 1. Mose 12, Vers 1. Gott ruft Abraham heraus aus seines Vaters Haus, aus seiner Verwandtschaft und verheißt ihm: Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott ruft aus all diesen Völkern, die er ihre eigenen Wege gehen ließ, einen Mann heraus. Er soll zum Stammvater einer großen Nation werden. Stammvater des auserwählten Volkes Israel. Aber mit dieser Erwählung Israels verwirft Gott nicht die anderen Völker, sondern Gott verheißt Segen durch diese Nation für alle Geschlechter der Erde. Gott möchte, dass der Messias schließlich aus der Linie von Abraham, aus dem Volk Israel, kommen würde. Der verheißene Same der Eva. Und dieser Erlöser sollte schließlich ein Segen werden für die ganze Erde. Die Erwählung Israels ist die Chance für die ganze Welt. Und so finden wir darin bereits im Kern die Botschaft von Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Steht doch nicht, also hat Gott Israel geliebt. Das stimmt auch. Aber der Bibelvers sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, aus jedem Volk, aus jeder Sprache, aus jedem Stamm, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Herr Jesus sagt in Johannes 8, Vers 56, 2000 Jahre später, dass Abraham diese Verheißungen für den Messias, über den Messias verstanden hatte. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass ihr meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Mein Tag, das ist der Tag des Messias. Übrigens, auch die Rabbiner haben im Zusammenhang mit dem Messias immer wieder gesprochen von den Jememot Mashiach, von den Tagen des Messias. Ein typisch jüdischer Ausdruck. Abraham gelangt über Haran in der heutigen Südtürkei schließlich ins Land Kanaan, ins verheißene Land. Die erste Ortschaft, die er da besucht und die namentlich erwähnt wird, war Sichem. 1. Mose 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinem Samen oder deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. In Galater 3, Vers 17 wird über den Bund mit Abraham gesprochen und auch über den späteren Bund am Sinai. Aber da wird klargestellt: Dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund, der Bund von Abraham, macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Hier werden also der Bund mit Abraham erwähnt und das Gesetz, der Bund am Sinai. Es wird hier gesagt, dazwischen liegen 430 Jahre. Wenn man die Chronologie der Bibel durchrechnet, sieht man von diesem Zeitpunkt da in Sichem, wo Gott diese erste Verheißung macht im Land, angerechnet bis zum Auszug aus Ägypten und dem Bund am Sinai, sind genau 430 Jahre. Also hier im Land Kanaan hat Gott den Bund geschlossen. Nachdem Abraham herausgerufen war aus Ur in Chaldäa und sich bekehrt hatte. Aber Gott bestätigte diesen Bund immer wieder. Und so sehen wir nach 1. Mose 12, spricht Gott immer wieder von diesem Bund und erweitert ihn auch durch Zusätze. Aber wir sehen hier, es ist ein Bund, der bedeutet, Israel, die Nachkommen Abrahams, sollen das Land Kanaan, das spätere Land Israel, erhalten. Von Gott. Und aus diesem Volk soll einmal der Segen kommen für alle Völker, der Messias. Der Bund mit Abraham wird mehrmals bestätigt. 1. Mose 13, 14 bis 18, dann das ganze Kapitel 15, in Kapitel 17, dort erweitert durch den Beschneidungsbund, beziehungsweise einfach durch die Beschneidung, die dazugehört, in Kapitel 22, 16 bis 18, aber dann bestätigt Gott diesen Bund auch gegenüber Isaak in Kapitel 26, 3 bis 5 und 24 und gegenüber Jakob 28, 13 und folgende, 35, 9 und folgende. Den Erzvätern gegenüber wird dieser Bund ständig bestätigt. Der Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Aber das war nur der schöne Anfang. Es gibt auch da eine Entwicklung. Schauen wir uns die Kapitel 1. Mose 16 bis 50 an. Abraham muss warten, lange warten, bis endlich das verheißene Kind kommt. Über das schließlich die Verheißung, dass seine Nachkommenschaft ein großes Volk werden sollte, erfüllt werden konnte. Und in seiner Ungeduld heiratet er Hagar. Er durchbricht die Schöpfungsordnung, bricht den Bund mit Adam und heiratet eine zweite Frau. Natürlich, seine Frau Sarah war einverstanden, die hat ja den Vorschlag gemacht. Aber das ändert überhaupt nichts. Abraham heiratet Hagar. Es gibt Probleme in der Familie Abrahams. Isaak und Ismael ertragen sich nicht. Auch Hagar und Sarah haben Streit. Es gibt Probleme in der Familie Isaaks. Jakob betrügt seinen Vater. Es gibt einen tödlichen Streit zwischen den Söhnen, Jakob und Esau, sodass Jakob sogar fliehen muss. Und seine Mutter, die ihn zum Betrug dem Vater gegenüber ermutigt hatte, nie mehr sehen wird. Laban, Jakobs Onkel, betrügt Jakob auf grausame Art. Jakob heiratet 4 Frauen. Auch damit bricht er den Bund mit Adam. Es gibt Probleme in der Großfamilie Jakobs. 10 Brüder hassen Josef. Die 4 Frauen streiten sich. Man lese nur die Geschichte über die Geburt der Kinder. Und all diese Namen, die sie den Kindern geben, sind Ausdruck dieser Streitereien untereinander. Natürlich sieht man darin auch etwas von dem Glauben dieser Frauen. Aber es ist Streit und Streit da. Es geht nicht Polygamie. Das funktioniert nicht. Dina, die Tochter Jakobs, wird entehrt und verliert ihre Jungfräulichkeit. Josef wird schließlich als Sklave verkauft. Was ist das für eine Familie? Da wird ein Kind verkauft nach Ägypten. Die 10 Söhne betrügen Jakob grausig, indem sie das Kleid Josefs nehmen und es in Ziegenblut tauchen, um dem Vater vorzutäuschen, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Ruben begeht Inzest. Das heißt Unzucht mit einer der Frauen Jakobs. Juda begeht Hurerei mit Tamar. Was ist das für eine Familie? Und so kommt Gottes Zucht über diese Großfamilie. Es gibt eine schreckliche Hungersnot im ganzen Nahen Osten. Aber durch Gottes Gnade, weil er den Bund mit Abraham, Isaak und Jakob nicht aufgeben wollte. Denn dieser Bund war einseitig. In 1. Mose 15 schläft Abraham ein und Gott besiegelt den Bund einseitig, indem das Feuer Gottes zwischen den Opferstücken hindurchgeht. Das heißt, Gott übernimmt alle Verantwortung in diesem Bund. Ich muss erklären, im Altertum haben Könige mit ihren Vasallen, das heißt Untertanen, Bündnisse so geschlossen. Man nahm Tiere, schlachtete sie und schnitt sie entzwei. Immer die entsprechenden Stücke gegenüber auf dem Boden. So entstand eine Bundesstraße dazwischen. Das ist also nicht eine Autobahn, sondern eine Bundesstraße. Man verlas die Abmachungen des Bundes und anschließend gingen beide Parteien zwischen den Tierstücken hindurch und sagten, wenn wir uns nicht an die Abmachungen halten, soll mit uns das geschehen, was mit diesen Tieren geschehen ist. Aber nun, im Bund mit Abraham, 1. Mose 15, schläft die eine Partei. Und die Schechina, das Feuer Gottes, geht alleine durch die Stücke hindurch. Das heißt, Gott sagt, ich übernehme alle Verantwortung. Und bin auch bereit, den Tod auf mich zu nehmen, um die Segensverheißungen an Abraham wahrzumachen. Kann man sich fragen, kann Gott sterben? Darauf kommen wir später. Also durch Gottes Gnade gibt es aber ein Überleben in Ägypten und auch eine Versöhnung mit Josef. Aber diese Großfamilie vermehrt sich, die Bibel sagt, sehr, sehr schnell. Und wenn die Bibel nun nicht mehr sagt, sie haben sich nur vermehrt, sondern sehr, sehr, dann will das etwas heißen. In recht kurzer Zeit wird aus dieser Großfamilie in Ägypten ein Volk. Es begann zu wimmeln. Aber sie fielen in Götzendienst in Ägypten. Sie begannen, den ägyptischen Göttern zu dienen. Und das führt uns zum Ende. Hesekiel 23,3 und Hesekiel 20,7-8 machen klar, dass die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs in Ägypten den dortigen Göttern gedient haben. Das forderte Gottes Gericht heraus und so fiel Israel als Volk in die Hand der Ägypter, die sie grausam versklavten und befahlen, dass alle Kinder, alle Knaben, die geboren werden, ermordet werden sollten im Nil. Wir sehen hier das Nildelta aus dem All gesehen, das fruchtbare Nildelta in Ägypten. Dort auf der westlichen Seite war das Land Goshen, wo die Kinder Israel wohnten. Wir sehen, es gab einen Anfang in diesem Zeitalter. Abraham verlässt den Götzendienst und ein Ende, Abrahams Nachkommen fallen in den Götzendienst. Und so können wir hier das Resümee vornehmen. Ein guter Anfang. Abraham bekehrt sich, verlässt die Götter von Ur, wird von Gott gesegnet. Gott schließt einen Bund mit ihm. Aber es gibt eine traurige Entwicklung in der Familie und später in der Nachkommenschaft. Die Nachkommen fallen in Götzendienst. Und so kommt es zum Ende, das Gericht fordert. Israel wird ein Sklavenvolk, grausam unterdrückt in Ägypten. Und damit ist dieses Zeitalter am Ende. Das vierte Zeitalter beginnt von Mose bis David. Aber mehr davon heute Nachmittag.